Heute im New Lawyers Podcast Yuna Choi, Head of Legal Operations and Innovation in der Rechtsabteilung von Axel Springer.
Also am Ende des Tages sind wir ja technisch nicht besonders gut aufgestellt und ich würde auch nicht sagen, dass ich besonders technisch versiert gewesen wäre und schon als Hobby gern früher gecodet hätte oder so. Tatsächlich war das gar nicht mein Thema. Aber es kommt halt mit dem Nutzen. Also das hat mir dann schon Spaß gemacht. Ich bin schon jemand, der gerne aufräumt und der gern strukturell denkt oder in Strukturen und Schemata denkt. Und da macht Technik total Spaß. Weil das ist alles, im Grunde ist es ja nichts anderes als ein logischer Aufbau.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Yuna Choi ist Rechtsanwältin und arbeitet als Head of Legal Operations and Innovation in der Rechtsabteilung von Axel Springer. Wie sie ihr Weg aus der Legal Tech Kanzlei über ein Startup bis in die Rechtsabteilung brachte, wie sie den Legal Operations Bereich bei Springer aufbaut und wo sie die Zukunft von Legal Operations sieht. Darüber werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Yuna.
Ich freue mich auch.
Wir kennen uns schon, deswegen duzen wir uns auf, wobei das mache ich mit den meisten Gästen tatsächlich. Aber wir sind ja beide ein fester Bestandteil der Legal Tech Community und ich sage das immer ganz gerne vorher, damit man sich nicht wundert, warum es so locker zwischen uns ist. Aber genau, das ist auf jeden Fall unsere Basis. Und das heißt aber nicht, dass du keine Icebreaker-Frage bekommst, sondern die kriegst du trotzdem. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, wenn du eine Zeitmaschine hättest, würdest du dann lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
Tricky one. Ich glaube aber ganz klar in die Zukunft. Weil am Ende des Tages ist es ja schon so, dass wir nur wissen, ob unsere Entscheidungen richtig waren, je nachdem, wie sie dann am Ende ausgegangen sind.
Aber man könnte vielleicht in der Vergangenheit Dinge verändern.
Das weiß ich gar nicht und das glaube ich auch nicht. Am Ende ist es schon gut so, wie es gekommen ist. Und ich wüsste jetzt rückblickend auch nicht, was ich verändern würde.
Naja, das spricht ja für deine Gegenwart, ne? Dann sind wir natürlich als Legal Tech Fans auf jeden Fall wieder zukunftsorientiert. Dann blicken wir mal auf deine Laufbahn, die du so hingelegt hast. Die ist ziemlich spannend. Einige Stationen davon müssen wir auf jeden Fall mal beleuchten. Du warst unter anderem bei Gansel Rechtsanwälten, du warst bei Push Founders und du bist jetzt bei Axel Springer. Wie bist du denn generell mal in den Legal Tech Bereich und dann später in den Legal Operations Bereich gekommen und was hat dich daran fasziniert?
Ich würde sagen, es war eigentlich Zufall. Ich war mit dem zweiten Examen fertig und ich wusste eigentlich schon länger, dass eine klassische juristische Karriere mich nicht unbedingt anzieht. Aber ich habe es auch nicht ausgeschlossen. Ich habe aber trotzdem geschaut, was es für Kombibereiche gibt. Also wo kann ich meine juristische Bildung nutzen, aber arbeite nochmal auf eine andere Art und Weise. Also der Politikbereich wäre beispielsweise auch was gewesen, was ich mir angeguckt habe. Mhm. Und so bin ich aber auch zu dem Legal Tech Bereich gekommen. Und habe es dann ehrlich gesagt einfach ausprobiert. Also ich bin auch sowieso ein großer Fan davon, Sachen einfach auszuprobieren, weil wir nur da sehen können, ob das wirklich das ist, was wir machen wollen und was da so alles mit einer Rolle spielt, wie wir das finden, wie die Leute arbeiten, wie die Leute auch drauf sind. Und so bin ich dann zufällig auch einfach habe mich dann mal für einen Legal Tech Hackathon angemeldet und habe danach dann einfach mal nach Legal Tech Stellen gesucht und bin so bei ganzen Rechtsanwälte gelandet. Ich glaube, das Interessantere ist, warum ich am Ende dabei geblieben bin.
Und?
Tatsächlich muss ich ehrlicherweise sagen, es ist einfach so, dass ich unglaublich viel lernen konnte. ich habe auch jetzt über die Zeit hinweg gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, mir total wichtig ist. Also mit der Legal Tech Bereich ist ja eher ein Bereich, ein Teilbereich vom Tech, als tatsächlich ein juristischer Bereich ist. Bedeutet, es sind sehr viele Arbeitsweisen aus dem Tech-Bereich herübergeschwappt, agile Methoden. Ich habe damals schon mit einem Scrum-Team zusammenarbeiten können, die mir auch wahnsinnig viel beigebracht haben und mit denen ich sehr, sehr offen diskutieren konnte und wir gemeinsam einfach an einem Strang gezogen haben, um unsere Projekte voranzubringen. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Gleichzeitig ist es ein Bereich, in dem es noch sehr, sehr viel zu gestalten gibt. Das ist natürlich eine spannende Aufgabe.
Ja, 100%. Also ich kann es auch bestätigen. Mir ging es damals auch so, dass ich irgendwie eher nach etwas gesucht habe, nach einem Umfeld, in dem ich arbeiten möchte, als nach einer ganz konkreten Tätigkeit. Und da ist der Legal Tech Bereich irgendwie wahnsinnig spannend, weil wahnsinnig auch noch viel passiert. Kannst du mal kurz erläutern zumindest, was du in diesen verschiedenen Stationen eigentlich gemacht hast. Also was hast du bei Gunsel gemacht, was hast du bei Push Founders gemacht?
Genau, bei Gunsel habe ich mich um das automatisierte Klageverfahren gekümmert. Also wir haben das damals auch Legal Operations genannt, weil es ist auch Legal Operations, aber auf Kanzleienseite. Ein Thema, was ich danach gar nicht mehr so oft gehört habe. Aber damals ging es tatsächlich darum, unsere juristischen Prozesse zu automatisieren und auch unser Wissen so aufzubereiten, dass wir es relativ effizient und effektiv nutzen können. Und dort habe ich aber auch schon mit einem Entwicklerteam an eigenen kleinen Lösungen gearbeitet, wo eben Automatisierung allein nicht ausreicht. Das habe ich relativ lange vorangetrieben und wollte dann aber auf die Provider-Seite wechseln. Also mich hat es wirklich gereizt, dann auch die Marktseite kennenzulernen, weil man sich in so einer Kanzlei, ähnlich wie in einem Unternehmen, sehr schnell im eigenen Kreis dreht. Es bedeutet, sich nochmal anzuschauen, wie funktioniert eigentlich der Markt, wie funktionieren Produkte, was wird eigentlich auf dem Markt gebraucht und wie reagieren die einzelnen Player, ist super interessant, weil es kaum ein härteres Feedback geben kann. Mhm. Und dort habe ich mich dann eben auch auf das Thema Produktentwicklung, aber eher so Lean Startup, Ideenbildung, Brainstorming, Erarbeitung von Themen zusammen mit Kanzleien als Beratungsgeschäft, aber eben auch mit Ideengebern, Markteinführung und MVP-Entwicklung. Das war so der Hauptteil unserer Arbeit. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir natürlich mit einer viel wirtschaftlicheren Brille auf die Themen geschaut haben, was natürlich im juristischen Bereich nicht so üblich ist.
Ja.
Da habe ich wahnsinnig viel lernen können und wollte dann aber tatsächlich doch wieder auf die Legal Operations Seite wechseln und bin so eben zu Axel Springer gekommen, diesmal Corporate In-House Bereich, weil ich natürlich dort wahnsinnigen Mehrwert sehe, weil es keine Stundensätze gibt und die Leute grundsätzlich sehr, sehr viel Druck haben, ihre Arbeit in den nächsten 10 Jahren zu transformieren.
Das stimmt, da gibt es bestimmt so einige Parallelen auch zu der, ich sag mal, Kanzlei-Legal Operations-Seite, die nicht auf Stundensätzen basiert. Das ist ja so der große Unterschied. Jetzt könnte man sagen, so gerade Push Founders mit Startups oder Produktentwicklung, Aufbau, Venture Building ist etwas, was jetzt sehr weit weg ist von einem Inhouse-Legal Operations-Team. Was hast du vielleicht trotzdem aus dieser Zeit mitgenommen, was dir heute hilft?
Das würde ich gar nicht sagen. Also ich sehe da total viele Parallelen. Also im Grunde ist auch Innovation oder Transformation oder Innovationsarme in Unternehmen sind nichts anderes als kleine Startups. Es geht ja im Grunde darum, dass wir nicht genau wissen, was rauskommt und wir uns nach und nach iterativ erarbeiten wollen, wo wir Mehrwerte schaffen können. Und daher benutze ich auch genau diese Ansätze. Also alles, was ich vorher schon benutzt habe, also ich arbeite ja mit größtenteils Innovationsmethoden wie Lean Startup, aber auch Design Thinking halt, je nachdem dort, wo es Sinn macht oder eben auch Scrum. Am Ende des Tages sind die Methoden sehr ähnlich und wollen ja immer wieder das Gleiche. Und das setzt sich auch in der Rechtsabteilung ein. Und der große Unterschied zum Startup im Gegensatz zur Rechtsabteilung ist natürlich das Umfeld. Im Startup sind alle Mitarbeiter darauf gepolt gewesen oder sind auf diese Methoden geeicht gewesen und wir haben gemeinsam an den Sachen gearbeitet. In der Rechtsabteilung bin ich natürlich diejenige, die diese Methoden jetzt in die Rechtsabteilung hineinträgt. Das macht es dann manchmal doch etwas herausfordernder. Aber im Grunde konnte ich alles wiederverwenden.
Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und das ist natürlich so ein eigenes Thema für sich, wenn so agile Methodik, auch generell Innovationsgeist, Innovationsmethoden auf ein sehr sage ich mal, eher traditionelleres und auch gesetztes Umfeld trifft, wo die Leute vielleicht auch schon lange Zeit mit ihren Prozessen in ihren Strukturen tätig sind. Lass uns vielleicht mal ein bisschen darüber sprechen, wie wir uns dieses Umfeld vorstellen können bei Axel Springer. Also generell eine Rechtsabteilung in so einem großen Medienhaus. Was für Besonderheiten bringt die mit? Insbesondere bei euch sind eben zum Beispiel auch die Bild-Zeitung Teil des Axel Springer Verlags, wo man sich vorstellen kann, dass es einige Rechtsstreitigkeiten gibt. Wie funktioniert das? Wie sieht das generell aus, diese Rechtsabteilung?
Genau, also die Rechtsabteilung besteht zum einen aus den klassischen Konzernbereichen, also das, was wir allgemein in Konzernen immer wieder sehen, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Datenschutz, Compliance, aber eben auch die sehr operativen Geschäftsfelder, wie zum Beispiel das Äußerungsrecht, das sind die Presserechtler, aber eben auch Commercial Law und alles weitere. Es ist teilweise in zentralen Abteilungen zusammengeführt, aber immer wieder mit Verzahnungen in die einzelnen Units hinein. Also es bedeutet, wenn man in einem größeren Konzern arbeitet und dann verschiedene Tochtergesellschaften hat, die wiederum recht groß sind, haben die möglicherweise auch eigene Rechtsabteilungen oder einzelne Anwälte, die dort arbeiten, oder sie werden eben von der zentralen Struktur mitbespielt. Es ist aber schon so, dass bei Axel Springer jetzt die Besonderheit ist, dass es jetzt ein Medienkonzern ist und entsprechend, also nicht nur ein Medienkonzern, aber in großen Teilen auch ein Medienkonzern, und das Mediengeschäft sich in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig transformiert hat. Also das ist ein Bereich, der unter der Digitalisierung, was heißt gelitten, aber auf jeden Fall darunter den Druck gespürt hat, sich zu verändern. Das bedeutet, die Medienunternehmen hatten die Möglichkeit, den alten Weg weiterzugehen und weiter in den Print zu investieren oder eben sich der neuen Welt anzuschließen. Und Axel Springer hat damals einen eher innovativeren Ansatz gewählt, und dementsprechend ist es auch sehr spannend, wenn es einfach um Technologien geht. Also unsere Rechtsabteilung hat oft mit Themen zu tun, auch mit technologischen Themen zu tun, die grundsätzlich noch gar nicht geklärt sind und wo es auch relativ schwer ist, Rechtsberatung von außen zu bekommen. Das macht die Arbeit in der Rechtsabteilung tatsächlich sehr spannend. Auf der anderen Seite hat natürlich das Mediengeschäft auch die Presserechtler. Das bedeutet, es geht da um auch politische Themen wie die vierte Gewalt, also die Medien als die vierte Gewalt. Und dort sind die Äußerungsrechtler in der Regel gefragt. Das bedeutet, es ist ja allgemein bekannt, Axel Springer führt auch einige Rechtsstreite in Äußerungsfällen. Und man kann es jetzt so oder so sehen, das ist ja jedem auch selbst überlassen. Aber es ist natürlich auch eine Rechtsfortbildung. Also am Ende geht es auch darum, so ein bisschen auszutesten, wie weit geht das Äußerungsrecht und wo es die Grenze erreicht. Mhm. Das ist für die Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch sehr spannend. Das kann man schon sagen. Natürlich ist die Art der Arbeit, wie wir aufgebaut sind, dann auch noch mal ein bisschen anders. Das Mediengeschäft fordert natürlich einen anderen Aufbau des Teams, einfach dadurch, dass sie andere Arbeitszeiten haben als wir. Das ist jetzt kein Geschäft, was von montags bis freitags geht, sondern wenn eine Zeitung am Sonntag veröffentlicht wird, dann ist die Arbeitswoche von Dienstag bis Samstag und so ähnlich. Das bedeutet, wir haben in der Regel unter den Äußerungsrechtlern einen, der Bereitschaftsdienst hat und dann eben auch das Lektorat übernimmt.
Mhm. Ja, ist irgendwie ganz lustig, wie im Krankenhaus. Also Bereitschaftsdienste kennt man normalerweise eher aus anderen Bereichen. Aber klar, wenn man drüber nachdenkt, macht es natürlich total Sinn. Es wird sehr viel veröffentlicht, es wird sehr viel gestritten und dementsprechend muss natürlich auch die Rechtsabteilung ein bisschen anders aufgestellt sein. Was ist denn konkret deine Aufgabe? Du bist ja jetzt Head of Legal Operations and Innovation, und wie würdest du so deinen Bereich beschreiben? Was will Axel Springer von dir als Funktion?
Ja, das ist eine spannende Frage. Im Grunde alles. Also einmal alles. Ich glaube, also gerade Legal Operations ist ein Thema, was ja auch nie definiert wurde. Ich glaube, am Anfang geht es vor allem um Technologie. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, für den ich eingestellt wurde, dass die Rechtsabteilung gesagt hat, wir müssen digitaler werden, wir müssen den Sprung in die modernen Technologien und auch gerne noch einen Schritt weiter in die Innovation gehen. Wie ich dann die Rolle gefüllt wird, war so ein bisschen mir überlassen. Bedeutet, ich habe für mich einfach dann geschaut, was sehe ich eigentlich und was muss eigentlich gemacht werden. Und da hat es schon geholfen, dass ich jetzt auch an vielen verschiedenen Stationen vorher war. Weil wenn man da, glaube ich, ganz frisch anfängt und noch keine Erfahrung in dem Bereich hat, das ist wirklich schwer, erstmal zu gucken, wo ist hier oben, wo ist unten, was ist meine Aufgabe, weil es wird dir wahrscheinlich keiner sagen. Ja, und ich verstehe meine Aufgabe schon von eigentlich komplett entlang der Wertschöpfungskette. Also zu schauen, wie arbeiten die Leute, wie sind die Prozesse, wer arbeitet wie, wer arbeitet wo, wer arbeitet mit wem. Die Probleme so ein bisschen zu analysieren, aber auch mit den einzelnen Teams dann auch an Lösungen zu brainstormen. Das Anforderungsmanagement zu definieren, zu gucken, was braucht es eigentlich und das zu priorisieren. Ich bin natürlich eine Schnittstelle für relativ viele Themen. Ich mache aber auch die Provider-Auswahl, bin in manchen Fällen also auch Einkäufer, in Produktentwicklung dann auf der anderen Seite wieder Proxy-Product-Owner, gleichzeitig auch Projektmanager, weil ich mache ja auch die Implementierung und dann am Ende auch das Change und die Schulung. Also es geht schon end-to-end. Am Ende ist alles, was irgendwie mit Software zu tun hat, dann doch meine Aufgabe, wenn ich es nicht schnell genug wegbekomme.
Also ist jetzt nicht auf jeden Fall so ganz wenig. Du hast gerade schon gesagt, jemand anderes, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung auch gehabt hätte, hätte nicht so richtig gewusst, wo man anfängt. Wo hast du denn angefangen? Was waren denn so deine ersten Schritte, um diese Funktion zu etablieren, gerade weil es die ja vorher noch gar nicht gab?
Genau, ich habe mir vor allem eigentlich die aktuellen Prozesse angeschaut. Also ich habe mir relativ viel Zeit gelassen am Anfang, mit jedem Einzelnen im Team mich zusammenzusetzen und ihn wirklich mal zu fragen, was er den ganzen Tag macht. Also was macht er, wenn er sich morgens an den Schreibtisch setzt? Was macht er dann? Welche E-Mails macht er auf? In welcher Reihenfolge? Warum arbeitet er mit dem und dem zusammen? Warum macht er dann das? Warum macht er dies? Und das hat mir natürlich einen sehr guten Überblick gegeben, was die Leute eigentlich machen. Und daraus habe ich mir ein Gesamtbild gebastelt. Das ist natürlich manchmal schwer, wenn man kommt neu rein und verspürt den Druck, relativ schnell Ergebnisse zu liefern. Wenn man die Arbeit am Anfang nicht macht und gar nicht versteht, was die Probleme in dieser Abteilung sind, ist es recht schwer, irgendwelche Vorschläge zu machen. Gleichzeitig ist es so, dass auch hier, obwohl es die Stelle vorher noch nicht gab, ein, zwei Projekte auch auf mich gewartet haben. Also es waren Sachen schon mal angefangen worden, die habe ich mir dann angeguckt, ob es da was zu tun gibt. Mir wurden auch einige Sachen als Administration übergehoben. Und gleichzeitig war dann auch ein Projekt, was schon ein bisschen in den Brunnen gefallen war, um das ich mich dann auch kümmern musste. Aber am Ende des Tages würde ich immer wieder da gleich vorgehen, sondern einfach wirklich die ersten ein, zwei Monate nur schauen, was gibt es hier schon, auf welchen Systemen arbeiten die Leute, welche Probleme haben sie dabei, welche Aufgaben machen sie eigentlich den ganzen Tag und was sind eigentlich so Wünsche und Erwartungen auch an Technologie.
Ja, ich finde, das klingt erstmal super strukturiert. Wenn du das so sagst, klingt es fast, als ob man das einfach so machen könnte. Natürlich steckt dann doch relativ viel dahinter, wenn man sich vorstellt, dass die Leute auf einmal ihre Wunschliste rausholen und sagen, was sie denn alles gerne hätten und was Technologie alles können muss für sie. Da ist man dann ganz schnell dabei, erstmal ziemlich viel Expectation Management auch zu betreiben, weil es auf einmal heißt, wir brauchen eine KI, die alles kann und ich möchte eigentlich nur noch meinen Rechner hochfahren und dann soll mir bitte angezeigt werden, was als nächstes kommt. Oder auf der anderen Seite gibt es auch die, die damit gar nichts zu tun haben wollen. Wir haben auch eben schon mal darüber gesprochen, ja, agile Methoden, Innovationsmethoden treffen auf ein gesetztes Umfeld. Was sind denn aus deiner Sicht die Herausforderungen, wenn man in so einer großen Rechtsabteilung eine Legal Operations Funktion einführen möchte, mit natürlich auch den Projekten, die damit verbunden sind?
Das größte Problem ist schon, also ist zum einen Legacy, also alle Legacy-Prozesse, alten Systeme, auch Legacy-Portfolios, die irgendwo rumliegen, also sehr viele Daten, die überall verstreut sind. Das andere Thema ist natürlich Change und da sprechen wir natürlich immer wieder drüber und trotzdem ist es irgendwie, geht es dann doch oft in den Hintergrund, aber das ist mit Abstand das Herausforderndste und das Anstrengendste von allen, weil du ja, wie du auch gerade erzählt hast, es ist nun mal so, dass alle sehr unterschiedlich sind. Das bedeutet, jeder einzelne Mitarbeiter auch in Subteams arbeitet ganz unterschiedlich und hat seine eigenen Gewohnheiten, Dinge zu tun und in der Regel macht er die schon sehr lange und fragt sich schon, warum er die jetzt ändern soll. Das muss nicht immer Faulheit sein. Mhm. Das kann oft sehr gute Gründe haben, warum die Leute das so machen und warum sich das für sie bewährt hat. Die aber erstmal alle einzufangen und unter ein Dach zu bekommen, ist schon relativ schwer, also schon bei der Auswahl eines Projekts. Also wie wähle ich das prioritäre, beste Projekt jetzt aus, was ich denke, was am meisten Nutzen bringt? Das sehen unterschiedliche Mitarbeiter sehr unterschiedlich. Und auf der zweiten Ebene dann, wenn man dieses Projekt ausgewählt hat und auch implementiert, dann die Frage, wie kriege ich jetzt auch die einzelnen Mitarbeiter dazu, dass es nicht in der Theorie bleibt, sondern sie es auch nutzen? Und zwar regelmäßig.
Ja, Change ist echt so ein ganz, ganz eigenes Thema, was einen definitiv in dem Bereich immer wieder beschäftigt und wo auch, glaube ich, auch noch nicht so ein richtiger Weg, so ein perfekter Weg irgendwie für gefunden wurde. Also anders als es halt bestimmte Methoden zum Beispiel zur Implementierung generell von technologischen Lösungen gibt. So ist es bei Change so, dass es zwar auch Konzepte gibt, aber es kann irgendwie immer trotzdem noch ganz schön schief gehen. Und das finde ich ganz spannend, wie eigentlich alle damit ein bisschen strugglen.
Ja, die Arbeit hört auch nicht auf. Also das ist schon das Interessante dabei. Also wir haben so viele, auch in den letzten 2,5 Jahren, so habe ich auch verschiedene Dinge ausprobiert, wie ich auch meine Zeit dort verkürzen kann, dass ich nicht mit ganz, ganz kleinen Gruppen oder Menschen alleine den ganzen Tag da sitze und das wirklich im Einzeltraining mache und habe versucht, die in größeren Gruppen zusammenzulegen, habe da versucht, da irgendwie verschiedene visuelle Methoden zu wählen am Ende des Tages. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum keiner so gerne darüber spricht, ist es einfach, steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Also ich bin ja teilweise schon an dem Punkt, darf man eigentlich nicht sagen, aber ich bin teilweise an dem Punkt, dass ich sage, bei allen bringt es auch nichts was, ne? Also manche musst du einfach irgendwie eine Ansage machen und die muss von oben dann kommen. Also so bin ich schon mittlerweile, dass ich sage, man kann die Leute nicht alle bottom-up überzeugen, aber ich bin froh, dass es Leute gibt, die dann die Geduld noch aufbringen können.
Ja, aber die Frage ist, wir haben das, also auch das habe ich schon durchgespielt und die Ansage von oben ist, geht auch nur so weit. Also das ist auch keine 100%ige Acceptance Rate. Das kann dazu führen, dass jemand dann mal das Tool benutzt oder den neuen Prozess nutzt, aber das hat gar nicht so eine starke Strahlkraft, weil welche Disziplinarmaßnahmen sollen denn dahinter stehen? Es wird natürlich keiner gekündigt, weil er das nicht benutzt.
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Also ich sehe, du hast schon einiges ausprobiert und außerdem hast du gesagt, dass es ja wichtig ist, dass man eben auch einen Use Case findet, wo möglichst viele Leute sich auch drin wiederfinden können und der dann halt auch ja ein bisschen skalierbar ist und man jetzt nicht irgendwie ein Einzelproblem löst. Das macht total Sinn, weil so viele Personen seid ihr jetzt nicht in der Legal Operations Funktion, dass ihr jetzt sozusagen von allen einzelnen Personen irgendwie ihr liebstes Admin-Problem lösen könnt. Kannst du denn mal berichten, also erstmal, wie kommst du zu so einem Use Case? Also was gehst du so gedanklich für Schritte durch oder auch tatsächliche Schritte? Und kannst du mal berichten von einem, den ihr durchgezogen habt und was erfolgreich war an der Stelle?
Ja, also ich sammle halt tatsächlich einfach, wenn jemand auf mich zukommt, natürlich die Use Cases. Das sind aber ehrlicherweise selten Dinge, die wir dann am Ende tun. Aber ich habe natürlich aus der Prozessanalyse relativ viel mitgenommen. Ich habe mir dort verschiedene Sachen angeguckt und schon markiert, von denen ich denke, dass wir da nochmal stärker reinzoomen sollten. Und wie entscheide ich, in welche Prozesse ich genauer reingucke? Das ist schon ein bisschen ein Thema der Priorisierung und des Volumens. Da muss man jetzt am Ende sagen, so viele High-Volume-Cases haben wir gar nicht. Und die werden wir wahrscheinlich auch nie haben. Und das ist auch die Herausforderung. Wir sind eben, das ist was anderes, wenn man im Massenklageverfahren ist. Das ist auch was anderes, wenn man Due Diligence macht. Aber in der normalen Rechtsabteilung hat man eben nicht diesen einen Use Case, der so skalierbar ist und so multiplizierbar, dass dort sich die Arbeit total lohnt, sondern ich gucke eher ein bisschen breiter. Also welcher Prozess ist ein Prozess, der relativ häufig vorkommt und bei dem sehr viele Leute beteiligt sind. Das ist zum Beispiel einer der Punkte oder einer der Prozesse, in die man auf jeden Fall dann irgendwann reinschaut, sind allgemein die Vertragsprozesse. Das ist ja klar, da sind zwar nicht alle Anwälte mit beschäftigt, aber einige auf jeden Fall. Und da kann man eine relativ große Schnittmenge machen. Und da haben wir es dann eben so auch so gemacht, dass wir gesagt haben, wir gucken, wir zoomen jetzt mal rein, wir machen einen Workshop, Vertragsprozesse Teil 1 und dann gucken wir wirklich in einem gemeinsamen Prozessdiagramm, das wir gemeinsam erarbeiten, was sind eigentlich die ganzen Punkte und was sind so typische Themen für euch, die dort auftauchen. Und daran anknüpfend mache ich dann eine Analyse, was da zum Beispiel helfen könnte oder was da Themen sein könnten, die wir angehen könnten. Und so war das eben jetzt auch in dem aktuellen Projekt von uns. Also das ist auch im Bereich der Vertragsprozesse und da haben wir uns eben angeschaut, wie sieht es eigentlich aus im Bereich Drafting, Reviewing, also wirklich der erste Teil der Vertragsprozesse. Ich bekomme einen Vertrag von der Gegenseite oder wir selber erstellen einen Vertrag für eine Facheinheit. Und dann von dort geht es hin und her und wir verhandeln mit der Gegenseite, kriegen immer wieder neue Punkte, reichern das mit unserem internen Wissen an. Und aber auch klassische Textarbeit und überarbeiten den Text auch mehrmals. Und wir wissen alle, wie es ist, wenn man öfter an einem Text arbeitet. Die Formatierung zerschießt einem. Also das sind tatsächlich so Themen, die gar nicht so besonders sexy wirken, aber die am Ende des Tages richtig viel Arbeit machen. Und die haben wir uns dann angeguckt und entsprechend dann jetzt ein Projekt aufgesetzt, auch unter Nutzung von KI, das uns dabei hilft, unseren eigenen unser eigenes Wissen wiederzuverwenden und es schneller zu finden und relativ einfach in den Text einzufügen. Dabei geht es aber nicht um einen Use Case, sondern um die Kumulation von vielen Use Cases. Und ähnlich war es auch in dem ersten großen Projekt, was ich gemacht habe. Da ging es darum, eigentlich ein Meta-Management aufzubauen, also eine zentrale Ablage, die aber tatsächlich genutzt wird. Und eben auch gewisse Verzahnungen hat, dass wir eben auch mit anderen Fachbereichen darauf kollaborieren können. Und das sind so Sachen, die sind relativ breit aufgebaut. Davon sind sehr viele Leute betroffen. Das ist etwas, was uns jeden Tag begleitet und sind gleichzeitig so breit, dass sie eigentlich flexibel sind. Also sie bilden nicht einen Use Case ab, sondern ganz, ganz viele kleine.
Ja, es macht total Sinn, wenn man es so hört. Es macht natürlich gleichzeitig die Projekte auch immer noch mal wesentlich größer, weil man einfach verschiedene Leute mit einbinden muss. Und es passiert halt auch die ganze Zeit wieder was, ne? Also wie gehst du damit um, dass es eigentlich technisch auch die ganze Zeit weitergeht? Das heißt, sobald man irgendwie sich für eine Lösung entschieden hat, hat man schon wieder so ein bisschen FOMO, ob das in einem Jahr oder auch in ein paar Monaten eigentlich noch State of the Art ist. Gibt es irgendwelche Technologien, die du jetzt so besonders auch im Kopf hast, die du besonders beobachtest? Und wie gehst du damit um, mit dieser schnellen Entwicklung?
Ja, also ein Thema ist natürlich, als diese KI, der KI-Hype losgebrochen ist, war es zum Beispiel ausnahmsweise wirklich so, dass es unsere komplette Priorisierung durcheinander geworfen hat. Also man konnte nicht dran vorbeigehen. Wir haben da natürlich trotzdem Raum für geschaffen und uns dann darauf auch unter anderem fokussiert, aber die anderen Projekte auch weiterlaufen lassen. Bei den anderen Technologien ist es so, dass ich persönlich auch einen integrativen Ansatz wähle. Also ich arbeite in der Regel mit Technologien zusammen, die sich in unsere Arbeitsweise einfügen. Und da wir auf der Microsoft Suite arbeiten, ist es so, dass ich entweder Lösungen finde, die sich in Microsoft einbinden oder teilweise auf Microsoft auch aufgebaut sind. Und da ist es tatsächlich glücklicherweise so, dass wir von dem Fortschritt auch immer profitieren. Das bedeutet, wenn Microsoft sich weiterentwickelt und die Lösung auf Microsoft gebaut ist, dann profitiert auch die Lösung davon. Das hat natürlich Vorteile beim Innovationszyklus. Das ist bei einzelnen Plattformen ein anderes Thema, zumal man ja auch nicht weiß, welcher Provider setzt sich am Ende durch und wird der große Player, der auch die Ressourcen am Ende hat, sein Produkt immer weiterzuentwickeln, oder wird es vielleicht ein Nischenprodukt am Ende des Tages, wo einige Kunden drauf sind, aber nicht mehr so viel in die Weiterentwicklung gesteckt wird. Das ist natürlich immer ein Gamble. Ein zweites Thema ist natürlich, dass man schaut, dass man seine Daten auch sauber daraus exportieren könnte. Also auch bevor ich mit einem Provider zusammenarbeite, frage ich einmal ab, wie wäre das jetzt fast forward in 5 Jahren, wenn wir jetzt wechseln wollen würden? Wie einfach würden wir an unsere Daten kommen? In welchem Format würden wir sie auch rausbekommen, damit da nicht so viel Abhängigkeit entsteht? Weil das muss man aussagen, weil das wird ja auch immer wieder gesagt, nee, lass uns das jetzt einmal ordentlich machen, dann haben wir das fertig und dann müssen wir es nicht in 5 Jahren nochmal machen. Da würde ich sagen, da ist ein großes Fragezeichen dran. Vielleicht müssen wir alle 5 Jahre die Technologie wechseln.
Ja, 100%. Also ich glaube, dass die Leute, die sagen, komm, wir warten, bis das quasi alles entschieden ist und wir irgendwie wissen, wer ist der große Anbieter und so weiter, den nehmen wir dann, dass die einfach komplett verloren sind schon. Also, dass alle, die auch vor 10 Jahren angefangen haben oder wirklich einfach mal angefangen haben und selbst wenn sie auf der wirklich schlechtesten Technologie angefangen haben, sind so viel weiter schon als die, die meinen, dass sie warten können erstmal. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall genau das richtige Mindset, sich darüber klar zu sein, dass man sehr wohl immer wieder auch mal Wechsel mit einkalkulieren muss. Und deswegen sind es auch total wertvolle Tipps, die du halt gibst in die Richtung. Ist es dann für dich auch wirklich ein Ausschlusskriterium, wenn man zum Beispiel nicht auf der Microsoft Suite integrierbar ist, also so Standalone-Lösungen?
Nein. Also es ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es kommt eben total auf den Use Case an. Also das hat was mit der Analyse unserer Nutzer zu tun. Wenn ich zum Beispiel an unsere Kollegen in der Rechtsabteilung denke, dann weiß ich eigentlich, dass die jetzt keine Lust haben, sich dauernd in andere Plattformen noch einzuwählen. Das kann aber sehr anders sein, wenn wir jetzt eine Lösung haben, die wir ohnehin an den ganzen Konzernen ausspielen, also die wir gar nicht selber nutzen. Dann kann es vielleicht weniger relevant sein und dann kommt es auch darauf an, wie groß ist der Use Case. Es gibt durchaus Use Cases, die groß genug sind und wo der Mehrwert vor allem groß genug ist, dass man einmal dieses Heavy Lifting des Changes macht, dass man wirklich sagt, ja, wir müssen hier in anderen Systemen arbeiten. Wir müssen alle dann uns auch wirklich anschauen, wie das funktioniert. Wir müssen uns auch lange disziplinieren, immer wieder dort die Arbeit abzulegen und dort die Arbeit auch zu machen. Aber die Karotte ist so groß, dass sich das lohnt.
Diese ganzen Themen, die wir gerade so besprechen, sind schon wahnsinnig technisch, finde ich. Ja, also das ist jetzt für eine Juristin nicht selbstverständlich, dass man das kann. Was war so dein Weg, um in diese Themen reinzukommen? Also hast du wirklich nach dem zweiten Examen bei Ganze angefangen und hattest dieses ganze Wissen noch nicht und hast es dir wirklich komplett erarbeitet?
Ja. Also tatsächlich, ich finde auch ganz ehrlich, das ist auch, ich finde, das sollte auch den anderen Mut machen, weil ich hatte vorher überhaupt keinen technischen Hintergrund. Ich meine, wir wissen alle, wie wir studiert haben. Ich hatte auf jeden Fall irgendwann schlechte Augen, weil wir haben nur mit Stift, Papier und Büchern gearbeitet. Ich glaube, bis zu meinem ersten Nebenjob habe ich auch noch nie in Excel gearbeitet. Als ich das erste Mal PowerPoint benutzen musste als Werkstudentin, war ich auch völlig überfordert. Und meine Hausarbeit in Word war auch nicht besonders schön formatiert. Also am Ende des Tages sind wir ja technisch nicht besonders gut aufgestellt und ich würde auch nicht sagen, dass ich besonders technisch versiert gewesen wäre und schon als Hobby gern früher gecodet hätte oder so. Tatsächlich war das gar nicht mein Thema. Aber es kommt halt mit dem Nutzen. Also das hat mir dann schon Spaß gemacht. Ich bin schon jemand, der gerne aufräumt und der gern strukturell denkt oder in Strukturen und Schemata denkt. Und da macht Technik total Spaß. Weil das ist alles, im Grunde ist es ja nichts anderes als ein logischer Aufbau. Und wenn man erstmal da ein bisschen reingerät und guckt, ah, okay, wenn ich das und das mache und wenn ich hier und da mir ein bisschen was anlerne, dann funktionieren plötzlich Dinge. Und die kann ich alleine machen, dann ist es total erbauend und dann hat man auch Lust, mehr zu lernen und dann frisst man sich da irgendwann rein und am Ende des Tages spricht man genauso, wie man immer gedacht hat, man versteht die Leute nicht.
Im Grunde genommen, wenn du es so beschreibst, haben Jura und Technologie ja sehr, sehr viel gemeinsam. Also gerade was so Schemata und Struktur angeht, da würden die meisten Juristinnen und Juristen von sich behaupten, sie sind sehr strukturiert, sie lieben Schemata, sie finden es toll, wenn die Dinge irgendwie logisch aufeinander folgen. Und das ist eigentlich bei Technologie genauso. Also sind wir nicht vielleicht sogar prädestiniert?
Es ist total erstaunlich. Es gibt total viele Parallelen zur Technologie und der Rechtslehre, unter anderem aber auch, es gibt total die Überschneidung zwischen Innovation und Rechtsberatung. Also ich meine, dass man zuerst den Sachverhalt klärt, bevor man mit einer Lösung um die Ecke kommt, das ist ja wohl etwas, was von den Juristen mal ausgegangen ist. Also das ist so interessant, dass dieses Thema, was wir in Innovation immer wieder besprechen, erst ein Problem, dann die Lösung erarbeiten und das hat ja auch Gründe, dass das was eigentlich...
Total, ich verstehe auch immer gar nicht, warum es so vielen so schwer fällt, weil bei also Legal Design oder Design Thinking als Grundmethodik ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, also eine wichtige Komponente zumindest, wirklich den Problem Space von dem Solution Space zu trennen und erst das Problem wirklich zu ergründen, bevor man überhaupt über Lösungen nachdenkt, damit man nicht so abgelenkt wird von vermeintlichen Lösungen. Und aus irgendeinem Grund fällt es Juristinnen und Juristen wahnsinnig schwer, aber eigentlich ist das ja in der Tat genau die richtige Art und Weise vorzugehen. Und ich finde es auch irgendwie spannend, warum es so kontraintuitiv ist für viele. Also eigentlich müssten wir wirklich alle perfekt prädestiniert sein dafür, im Legal Innovation Bereich ebenfalls zu arbeiten. Gut, jetzt machen es nicht alle, aber ist ja vielleicht auch okay, dass sozusagen die spannenden Jobs, die da sind, von uns wenigen hier gemacht werden dürfen. Aber ich glaube, der Bereich entwickelt sich immer weiter und gerade jetzt auch, wo in Rechtsabteilungen das ein Riesenthema geworden ist mit Legal Operations, passiert da wahnsinnig viel. Wie blickst du denn so auf die Entwicklung von Legal Operations als, ich sag mal, Disziplin oder Feld? Was glaubst du, wo entwickelt sich das alles hin in den nächsten Jahren? Du hast ja schon wirklich verschiedenste Perspektiven gehabt auf das Feld. Was glaubst du, wo werden wir uns in den nächsten Jahren befinden?
Ich finde schon, dass der Bereich gereift ist. Also man sieht, dass die in vielen Abteilungen, nicht in allen, aber in vielen Abteilungen mit dem Thema anders umgegangen wird als noch vor 5 Jahren. Insbesondere dadurch, dass es auch mehr Legal Operations Experten in Anführungsstrichen oder mehr Legal Operations Professionals jetzt gibt und auch mehr nach solchen gesucht wird. Also es ist viel weniger die Gangart, dass man jetzt einfach sagt, das macht irgendein Kollege, noch wenn er ab und zu Zeit hat mit 15% seiner Stelle, sondern man sagt, wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Wir stellen jetzt jemanden dafür ein, der zumindest sich zeitlich dezidiert dem Thema nähern kann und sich dann auch fachlich damit auseinandersetzen kann. Da merkt man total den Unterschied und das hat, glaube ich, ganz viele Effekte auch auf den Markt. Das bedeutet, man sieht, dass die Auswahl von Providern professionalisiert wird. Es geht nicht mehr darum, also früher war es ja so, man hat ein Tool gesehen, dachte, oh super, das löst vielleicht alle meine Lösungen oder das wird auch von einem anderen Unternehmen benutzt, das wird wahrscheinlich auf uns genauso passen. Wir kaufen das einfach, ohne auf Themen wie Integration zu schauen oder auf Themen zu schauen, wie fügt sich das ein, wie kann ich damit umgehen, wie ist die Usability auch. Ich glaube, da ist immer noch Raum nach oben, aber das ist ein Thema, was immer weiter wachsen wird, weil darauf kommt es ja am Ende auch beim Change wiederum an. Also wie nutzerfreundlich ist die Oberfläche, desto leichter wird auch es sein, diesen Change voranzutreiben. Und andersrum auch, wie gut integriert sich das in unsere Arbeitsweise ein, umso besser, umso einfacher wird auch der Change sein. Also das sind Themen, die mehr kommen. Gleichzeitig sehen wir natürlich den Trend zu größeren Plattformen, also dass wir immer mehr so größere technische Lösungen sehen, die aber auch sehr, sehr gut integriert sind, also die sich sehr gut in andere größere Plattformen einfügen. Wir haben sehr viel Kooperation mit Hyperscalern, also Microsoft zum Beispiel. Und wir sehen natürlich auch viel Integration von KI. Und man muss schon sagen, ich denke, auch abseits des Hypes, dass KI ein absoluter Treiber sein wird, weil es natürlich viele Dinge viel komfortabler macht. Wenn wir früher darüber nachdenken, wie wir ein Projekt gestartet haben, dann fing es damit an, dass wir natürlich erstmal gucken mussten, wie können wir eigentlich diese Daten generieren, die wir seit 300 Jahren nicht generiert haben. Das Problem ist ein Stück weit weiterhin geblieben. Es sieht jetzt nur anders aus. Wir müssen keine Daten mehr strukturiert, also so mit so Datenfeldern oder so einzeln aufnehmen und dann die ganze Zeit pflegen. Wir müssen aber schauen, dass wir grundsätzlich unser Datenmanagement besser auf die Spur bekommen. Das liegt nämlich auch daran, dass wir in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich wahnsinnig viel digitalisiert haben in allen Bereichen und dementsprechend auch jeder seine eigenen Systeme hat. Bedeutet, die Daten sind nicht an einem Ort und sind auch im schlimmsten Fall auch nicht gepflegt. Das bedeutet, KI hat gleichzeitig diesen Komforttreiber, dass wir jetzt plötzlich relativ komfortabel diese Dinge durchsuchen können. Auf der anderen Seite wird es aber auch uns zwingen, uns mit unseren Daten ein bisschen auseinanderzusetzen und dort auch aufzuräumen.
Ja, absolut agreed. Das ist auch ein Thema, was mich manchmal ein bisschen nervt, weil es bei den Versprechungen sehr, sehr groß wird. Ne? Wie du auch gerade gesagt hast, ja, wir brauchen ja gar keine strukturierten Daten mehr. Ja, true, aber wenn da jetzt halt irgendwie jeder seinen Müll reinkippen kann oder sozusagen alles, was mal irgendwo auf einem Laufwerk oder sonst wo gespeichert wurde als erster Draft vor 15 Jahren, ist ja keine wertvolle Datenbasis so, ne? Und das wollen wir ja gar nicht unbedingt als Teil des Gehirns von einer KI nutzen. Und deswegen ist die Arbeit doch ziemlich, ziemlich groß. Und ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass der Legal Operations Bereich alleine dadurch für die nächsten Jahre mal wirklich genug zu tun hat. Denn da wird es wahnsinnig viel noch an neuen Verantwortlichkeiten, an Prozessen, an Strukturen geben, die aufgebaut werden müssen.
Aber es führt gleichzeitig auch dazu, dass die Leute auch mehr lernen. Also ich sehe es natürlich schon jetzt, wo wir uns mit KI auseinandersetzen und wir uns natürlich auch mit den Kollegen auseinander, wo ist die Grenze zur Software? Also was ist eigentlich Software und was ist Automatisierung und was ist KI? Weil natürlich im Zuge dieser KI-Initiative 1000 Ideen aufkamen, die in die Automatisierung gehören. Und auch da viele Themen sind. Und zum Beispiel, wenn es auch darum geht, wir müssen hundertprozentig sicher voraussehen können, welches Ergebnis rauskommt, dann sind wir im Bereich Automatisierung und strukturierte Daten. Am Ende des Tages ist es halt immer ein Gamble. Wie viel Arbeit bin ich bereit reinzustecken, um besser vorherzusehen, welcher Output rauskommt?
Absolut. Was würdest du denn Juristinnen und Juristen empfehlen, die im Grunde genommen wie du gerne in diesen Bereich jetzt einsteigen wollen, jetzt wo sie gehört haben, dass man auch ohne Vorkenntnisse quasi nach dem zweiten Examen theoretisch in den Bereich kommen kann? Was ist so deine Empfehlung?
Ich würde sagen, machen, machen, machen. Also was ich viel sehe, ist, dass die Leute sich, also dass auch die nächste Generation und auch Studenten sich damit viel auseinandersetzen, was ich erstmal eine schöne Entwicklung finde und auch an dem Bereich interessiert sind und jetzt auch immer mehr auf dem Arbeitsmarkt sich auch dort einfinden, was tatsächlich sehr schön zu sehen ist. Aber am Ende des Tages ist es so, man kann Erfahrungen nicht lernen, man muss sie halt machen. Und je mehr man davon hat, desto besser kann man eben auch herausfiltern, was funktioniert für einen, was funktioniert für einen nicht. Weil es gibt viel in der Theorie und wir wissen es ja beide, wir arbeiten ja beide mit Methoden zusammen, die in anderen Feldern schon gut erforscht sind und die dort auch ihre Daseinsberechtigung haben. Und man muss es natürlich auf den eigenen Fachbereich anpassen. Manche Dinge funktionieren im juristischen Bereich weniger als in anderen Bereichen oder besser. Beides kann es sein. Und wenn man da so ein bisschen nach und nach einfach Erfahrungen sammelt, ich glaube, das ist das Wertvollste von allen. Und dann kann man auch besser für sich selber verstehen, ob das eine Arbeit ist, die einem gefällt oder nicht. Also es ist auch nicht für jeden was, weil wir haben vorhin über Change und den steten Tropfen hüllt den Stein gesprochen. Das ist natürlich eine der Themen, die einen dann auf Dauer auch dann begegnen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, es gibt relativ viele, die mittlerweile auch in dem Bereich Werkstudenten aufnehmen. Oder man kann auch mal ein Praktikum machen oder auch die Referendarstationen dazu nutzen, mal reinzuschnuppern. Und ich glaube, ihr nehmt ja auch Referendare auf.
Das stimmt. Und ich glaube, bei Talent Rocket findet man auch ein paar Stationen, die dafür geeignet sein könnten.
Genau, da muss man es einfach ausprobieren. Ich meine, gerade am Anfang seiner Karriere hat man ehrlich gesagt gar nicht so viel zu verlieren. Insbesondere, wenn man noch Werkstudent ist oder im Referendariat ist. Das ist eigentlich die perfekte Zeit, um das auszuprobieren. Und da wird man dann relativ schnell, gerade in kleineren Unternehmen, wird man ja sehr, sehr schnell reingezogen und wird relativ schnell auf Themen losgelassen und kann auch was machen. Und auch in größeren Abteilungen ist es so. Weil unsere Rechtsabteilung ist jetzt groß, das Legal Operations Team ist aber klein. Bedeutet, wenn jemand zu mir kommt, dann wird er auch von Anfang an bei allem mitarbeiten.
Ich finde, das ist eine richtig gute Aussicht für diejenigen, die vielleicht an dem Punkt in ihrem Leben gerade sind. Generell ist es einfach total spannend und macht wirklich Mut zu sehen, was du auch am Ende dann doch relativ kurzer Zeit, also so alt sind wir ja noch gar nicht, Jona,
nee.
In relativ kurzer Zeit dann doch schon für eine Karriere hingelegt hast und an verschiedenen Stationen am Start warst und jetzt diese spannende Position bei Axel Springer ausfüllst. Ich bedanke mich bei dir für dieses super kurzweilige Gespräch und bin ganz gespannt, was so eure nächsten Projekte angeht. Mal schauen, davon wirst du mir bestimmt bei dem nächsten Legaltech-Stammtisch oder sonst wo berichten. Schön, dass du da warst.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
Das war Jona Choi. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.